Es klingt gruselig, ein Gift, das man nicht riechen, nicht schmecken, nicht sehen kann.
This EU-protected territory is heavily contaminated with toxic PFAS.
My first reply was, what is PFAS?
Tja, was sind PFAS? Das wissen vermutlich viele der Zuhörer nicht, aber die meisten tragen es in sich, messbar im Blut. PFAS sind Chemikalien, die Konzerne produzieren, wegen ihrer besonderen Eigenschaften für Outdoor-Kleidung, Pfannen, Make-up oder Elektroautos. In hunderten Produkten sind PFAS-Chemikalien drin. Allerdings bauen sich diese chemischen Verbindungen kaum ab in der Natur. Deshalb nennt man sie auch Ewigkeitschemikalien, was nicht nur für die Natur ein Problem ist, sondern auch für Menschen in hohen Konzentrationen krebserregend sein kann.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, ich bin André Zante und als ich das erste Mal mehr über PFAS gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, diese Janusköpfigkeit unseres Fortschritts lässt sich an diesem Beispiel sehr gut zeigen. Für uns war Maarten Hahn unterwegs auf der Spur von PFAS in Belgien, wo einer der am stärksten kontaminierten Gegenden in der Europäischen Union ist, durch eine Fabrik des Chemiekonzerns 3M, was die Anwohner dort sehr wütend macht.
Ein Alteisenhändler fährt durch die Straßen und sucht Kundschaft. Kühe grasen zwischen den Häusern, ein Bauer verkauft Erdbeeren. Auf den ersten Blick ist Zwijndrecht in Belgien ein beschaulicher Vorort von Antwerpen. Wäre da nicht eine Sache?
Ja, das. Je moet je echt voorstellen dat je wakker wordt.
Man muss sich das vorstellen. Du wirst wach und plötzlich ist dein ganzes Lebensumfeld giftig. Überall, wo du hingehst, alles, was du siehst, jeder Baum, jedes Stück Land, jeder Bach, alles um dich herum ist plötzlich giftig.
Ton Peenen wohnt schon fast sein ganzes Leben in Zwijndrecht. Schön war es hier, sagt er. Doch dann wurde bekannt, dass die Gegend extrem hohe Werte von PFAS aufweist, eine Gruppe von chemischen Stoffen, die in einer Fabrik des Chemiekonzerns 3M produziert werden, gleich nebenan in einem Industriepark. Das Ergebnis ist einer der größten Umweltskandale Belgiens.
Eier aus eigenem Anbau darf man nicht essen. Du darfst kein Gemüse mehr anbauen und es essen. Du darfst kein brachliegendes Land haben. Alles muss bedeckt sein, damit es keinen Staub aufwirbelt.
Ton Peenen hat sich deswegen Grundrecht angeschlossen. Einer Gruppe von Bürgern, die gegen die Verschmutzung mit PFAS demonstrieren, die Lärm machen und mit den Medien sprechen, die aufklären. Denn bis vor kurzem wusste hier noch niemand von der Bedrohung.
Für uns ist das alles neu. Ich habe bis vor 2 Jahren noch nie was von PFAS gehört.
Vielen Menschen in Europa und weltweit dürfte es ähnlich gehen. Dabei werden PFAS schon seit Jahrzehnten produziert und eingesetzt. Jakob de Boer war lange Professor für Umweltchemie und Toxikologie an der Freien Universität Amsterdam. Seit seiner Pensionierung berät der PFAS-Experte unter anderem die Vereinten Nationen.
PFAS sind in Feuerlöschschaum. Sie sind in wasserfestem Make-up. Sie sitzen als Beschichtung auf Sofas, Stühlen und Teppichböden. Die bekannte Antihaftbeschichtung von Teflon in der Pfanne. Es gibt eine Menge solcher Anwendungen.
PFAS kombinieren Fluor- und Kohlenstoffatome. Die Stoffe sind so wasser-, schmutz- und fettabweisend.
Stoffe haben oft nur eine dieser Eigenschaften, aber in diesem Falle ist es alles. Und deshalb ist es eigentlich eine fantastische Erfindung. Wäre da nicht die Tatsache, dass das negative Auswirkungen für uns hat, weil wir zu viel davon produzieren?
Schon seit Mitte des 20. Jahrhunderts untersuchen Forscher, ob PFAS gesundheitsschädlich sind. Und je mehr geforscht wird, desto klarer wird,
dass sie giftig für Menschen sind. Nicht, wenn es sehr wenig ist, aber ab einer gewissen Dosis wirken sie sich auf unser Immunsystem aus. Unser Immunsystem ist unsere Verteidigungslinie. Es hilft uns gegen die Grippe, gegen Entzündungen und gegen schlimme Krankheiten. Wenn man also zu viele PFAS im Blut hat, wird man dafür sehr empfindlich.
Dass PFAS sich negativ auf das menschliche Immunsystem auswirken, lässt sich auch bei Kindern beobachten, sagt Jakob de Boer. Studien haben gezeigt, dass Impfungen bei Kindern mit hohem PFAS-Gehalt im Blut weniger wirksam sind. In sehr hohen Dosen sind PFAS zudem krebserregend.
Sie können Nierenkrebs und Hodenkrebs verursachen. Aber das gilt bei sehr hohen PFAS-Werten. Die Gefahr besteht eher bei Arbeitern in Chemiefabriken. Die sind davon besonders bedroht.
Seit Jahrzehnten entlassen Konzerne wie 3M, Chemour und Solvay die Stoffe legal in die Luft oder ins Abwasser. Laxe Umweltgesetze ließen das zu. Und einmal in der Umwelt werden die Stoffe dort praktisch nicht abgebaut. Wissenschaftler schätzen, dass PFAS 100 Jahre oder länger in der Natur verweilen. Auf Englisch werden PFAS deswegen auch Forever Chemicals genannt, Ewigkeitschemikalien. Um PFAS-Moleküle wieder zu zerstören, müssen sie lange hohen Temperaturen in speziellen Öfen ausgesetzt werden. Einmal im menschlichen Körper kann es bis zu 10 Jahre dauern, bis die Stoffe wieder ausgeschieden sind.
Dus die stof die komt dan in het afvalwater en dat gaat rechtstreeks de rivier in, de Schelde of de Merwede.
PFAS gelangen übers Abwasser in Flüsse. Die Substanzen verteilen sich dann über das Flusswasser und über die darin schwimmenden Fische und andere Organismen. Wenn wir den Fisch essen, nehmen wir sie ein. Wenn wir das Wasser als Trinkwasser aufbereiten, sind PFAS dabei nur schwer herauszuholen. Dann trinken wir sie auch. Und über die Luft atmen wir sie ein.
Trinken wir es auch. Und so, ja, in der Luft atmen wir in.
Und das nicht nur im belgischen Zwijndrecht. Auch in Dänemark, Schweden, Italien und den Niederlanden gibt es schwer mit PFAS kontaminierte Gebiete.
Was wir sehen, ist tatsächlich eine Art von PFAS-Schleier auf der ganzen Welt. So schlimm ist es. Wir glauben auch, dass es zum Beispiel im Schaum auf den Wellen liegt. Und das nicht nur hier, sondern auch im Pazifik. Ein grauer Schleier mit Hotspots auf der ganzen Welt. Besonders in China, besonders in Amerika.
Die Menschen in Belgien macht eine Sache besonders wütend. Sie glauben, der US-amerikanische Chemiekonzern 3M und die flämische Regierung wussten schon lange von der starken PFAS-Verschmutzung. Doch erst ein Umweltaktivist machte das Thema wirklich publik, der Belgier Thomas Gordon.
In 2019, I had a friend that was working in Brussels for an environmental agency.
Im Jahr 2019 hatte ich Kontakt mit einer Freundin, die in Brüssel für eine Umweltbehörde arbeitete. Sie schrieb einen Bericht über PFAS in Europa. Und sie sagte zu mir, Thomas, es gibt eine PFAS-Fabrik bei Antwerpen. Und das sind wirklich schlechte Nachrichten. Und meine erste Antwort war, was ist PFAS? Ich hatte damals keine Ahnung.
Gordon begann zu recherchieren. Er stellte Fragen und suchte nach Daten, die eine Verschmutzung belegen würden, ohne Erfolg. Bis ihn 2021 ein anderer Aktivist per Facebook anschrieb. Der hatte herausgefunden, dass 3M nach Absprache mit den flämischen Behörden die Erde auf dem Fabrikgelände entgiftete.
Er beantragte Einsicht in die Akten des Projekts und bekam das gesamte Dossier für das Bodensanierungsprojekt von 3M. Und da hatten wir ihn, den Beweis.
Gordon las die Akten und sah, wie verseucht der Boden des Fabrikgeländes war.
Es gab Schätzungen darüber, wie viel tatsächlich allein unter der 3M-Fabrik lag. Und es gibt natürlich keine Schutzschicht im Boden, die das Ausbreiten verhindert hätte. Dort fließt auch ein Bach. Es wurde in den Akten viel über die Konzentrationen im Bach gesprochen. Und der Bach fließt direkt durch das Gebiet, in dem sich der Tunnel befindet.
Der Tunnel, über den Thomas Gordon hier spricht, macht das Problem noch größer, als es ohnehin schon ist. Der Tunnel ist Teil des Oosterweel-Bauprojekts, des größten Infrastrukturprojekts Belgiens, das den Verkehrsfluss um den Antwerpener Hafen verbessern soll. Die Bauarbeiten finden in direkter Nachbarschaft der Chemiefabrik statt. Riesige Mengen an Erde werden dabei aus dem Boden geholt, mit PFAS kontaminierte Erde. Und die verantwortliche Baufirma habe das seit mindestens 2016 gewusst, so Gordon.
Ich verfasste einen Report über alles, was ich wusste, und ging damit zu den Zeitungen. Nachdem ich zuvor wochenlang versucht hatte, die Journalisten zu überzeugen, schrieben sie nun endlich darüber. Eine Woche danach folgte eine weitere Veröffentlichung. Und dann ging es ganz schnell. Schon wenige Wochen später wurde eine Untersuchungskommission einberufen.
Belgiens größter Umweltskandal und Belgiens größtes Bauprojekt sind untrennbar miteinander verbunden. Als Gordon das Ausmaß bewusst wurde, suchte er Partner. Er kontaktierte unter anderem Greenpeace.
Wir wussten, dass es in Flandern Unternehmen gab, die PFAS produzierten, aber dass die Umweltverschmutzung in diesem Maße vorhanden war, war uns fremd.
Juri Thijs ist Sprecher von Greenpeace Belgien. Er sitzt in einem Café am Hauptbahnhof von Antwerpen.
Auch für ein Stückchen, omdat wir als Greenpeace in Europa...
In Europa sind wir als Greenpeace viel weniger aktiv als früher, wenn es um chemische Umweltverschmutzung geht. Wir dachten fälschlicherweise, dass der größte Teil dieser umweltschädlichen Industrie nach China und Indien verlagert wurde. Teilweise zu Unrecht, weil wir sehen, dass die PFAS-Verschmutzung ein großes Problem hier in Europa ist.
Ein großes Problem bleibt es.
Nachdem Greenpeace von der Verschmutzung erfuhr, startete die Umweltorganisation eine Kampagne gegen 3M. Sie forderte den Chemiekonzern auf, Verantwortung zu übernehmen.
Hallo iedereen, zoals jullie kunnen zien, zijn we hier bij de fabriek van 3M in Zwijndrecht, vlakbij Antwerpen.
Aktivisten kletterten unter anderem auf ein Gebäude der 3M-Fabrik und entrollten ein Banner. Verschmutzer müssen bezahlen, stand darauf.
Mit einer sehr deutlichen Botschaft, der Verfehler.
Greenpeace setzt sich außerdem dafür ein, die Tunnelarbeiten in der PFAS-verseuchten Erde zu stoppen. Als es aus der Politik hieß, man wolle weiter graben, zogen die Umweltschützer vor Gericht, sagt Juri Thijs.
Omdat we vonden, hier is een duidelijke schending van de zorgplicht die een overheid heeft. Een overheid.
Weil wir festgestellt haben, dass die Regierung hier klar ihre Sorgfaltspflicht verletzt hat. Eine Regierung sollte nicht nur die Bürger warnen, wenn es eine Umweltverschmutzung gibt, sie sollte auch handeln.
Wat gaan we doen met die vervuiling? Hoe gaan we daarmee om?
Die flämische Regierung reagierte aber nicht ausreichend mit harten Vorgaben, kritisiert der Greenpeace-Sprecher. Die kontaminierte Erde sei einfach auf dem Gelände der 3M-Fabrik abgeladen und dann rings um die Fabrik zu Hügeln aufgeschüttet worden.
In unserem Land gibt es Gesetze dafür, wie man mit Abfall umgehen muss, denn hier geht es nicht um Erde. Weil dieser Boden eine starke PFAS-Konzentration aufweist, geht es um Abfall. Und den darf man nicht einfach von einem Ort zum anderen verschieben und tun, was immer man will.
Einige Gerichtsverfahren laufen noch. Aber zum Teil bekamen die Aktivisten bereits recht. In der kontaminierten Erde darf vorerst nicht mehr gegraben werden, bis geklärt ist, was mit der Erde passieren soll und darf. Den grundsätzlichen Vorwurf, man habe die Bewohner in der Umgebung nicht rechtzeitig über die Verschmutzung informiert, weisen die flämischen Behörden jedoch zurück. Auf Anfrage heißt es:
Die bis 2021 geltenden Grenzwerte und die weit darunterliegenden Messergebnisse führten damals nicht zu Alarmsignalen. Erst aufgrund der sich rasch entwickelnden wissenschaftlichen Erkenntnisse wurde im Jahr 2021 deutlich, dass zusätzliche Maßnahmen und Kommunikation notwendig waren.
Man habe also lange nicht gewusst, wie gesundheitsschädlich PFAS sind. Aktivisten wie Thomas Gordon, Juri Thijs und Toon Peenen glauben, die flämische Regierung hat jahrelang die Interessen eines Chemiekonzerns bedient, hat Arbeitsplätze und Steuereinnahmen priorisiert, statt Bevölkerung und Umwelt zu schützen. Doch fragt man die flämische Regierung heute nach der Beziehung zu 3M, gibt man sich angriffslustig.
Der Kampf mit 3M ist noch nicht vorbei. Wir erinnern das Unternehmen ständig, auch in Verfahren, an seine Verantwortung, die Verschmutzung zu beseitigen. Und das wird so lange geschehen, bis sie die volle Verantwortung übernehmen, was noch einige Jahre dauern wird.
Trotz wissenschaftlicher Belege verneint 3M bis heute, dass PFAS-Stoffe gesundheitsschädlich sind. Sehr wahrscheinlich aus juristischen Gründen. Dennoch hat der Konzern angekündigt, die PFAS-Produktion bis 2025 weltweit zu stoppen. Und 3M hat zugestimmt, 571 Millionen Euro zu zahlen, um die Umweltschäden in Flandern zu begrenzen. Mit dem Geld sollen unter anderem die Gärten der Menschen in Zwijndrecht dekontaminiert werden. Dafür muss eine 1 Meter dicke Erdschicht abgetragen und durch saubere Erde ersetzt werden. Wasserwege und große Gebiete lassen sich jedoch kaum entgiften. Dort wird PFAS über 100 Jahre oder länger nachzuweisen sein.
Das ist draußen eine Metzstation für PFAS.
Toon Peenen dreht weiter seine Runde durch das Örtchen Zwijndrecht. Er zeigt auf eine Messstation, die hier nun die PFAS-Werte in der Luft und im Regenwasser misst. Die belgischen Behörden haben außerdem tausende Menschen in der Umgebung zu Bluttests eingeladen.
Einige Menschen wohnten wirklich nahe an der Fabrik. Als die Ergebnisse ihrer Blutuntersuchung erhalten haben und tatsächlich schlechte Blutwerte hatten, haben die gesagt, wir sind hergekommen, um einen Garten mit Hühnern und Gemüse zu haben. Wenn das jetzt wegfällt, was machen wir dann noch hier?
Auch Ton Peenen hat schon darüber nachgedacht, wegzuziehen, aber sein Haus verkaufen, an wen?
Dann wohnen dort Menschen, die auch einer gesundheitsschädlichen Umgebung ausgesetzt sind. Ich kann das moralisch nicht mit mir vereinbaren. Was, wenn da jetzt eine Familie mit Kindern kommt und dann spielen die in meinem Hof? Tut mir leid, aber das ist für mich unbegreiflich. In diesem Sinne war ein Verkauf nie eine Option.
Also bleibt er in seinem Heimatort, klärt weiter auf und wundert sich über Bauern, die hier immer noch Erdbeeren, Kartoffeln und Milch verkaufen.
Wenn man das alles gehört hat, jetzt fragt man sich ja, warum ist die Produktion von PFAS-Chemikalien in diesem Ausmaß noch erlaubt, wenn es doch so lange in der Umwelt verbleibt und in sehr hohen Dosen gesundheitsschädigend für Menschen ist? Ähnlicher ging es vermutlich auch den Regierungen von 5 Ländern, darunter die Niederlande, Dänemark, Norwegen, Schweden und Deutschland, die einen Entwurf erarbeitet haben zum weitgehenden Verbot von PFAS und den eingereicht haben bei der Europäischen Chemikalienagentur Anfang dieses Jahres. Die Europäische Kommission hat jetzt übernommen und führt Konsultationen durch, ob und wie viele von diesen Chemikalien künftig verboten werden sollen. Wie sinnvoll ist das und gibt es künftig dann keine fettabweisenden Pfannen mehr in Europa? Dazu habe ich mit Martin Scheringer gesprochen. Er befasst sich seit 15 Jahren mit diesen Stoffen, forscht als Umweltchemiker an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich.
Ja, guten Tag, Herr Santo.
Ihn habe ich am Telefon erreicht und erstmal gefragt, ob diese Diskussionsgrundlage der EU-Kommission mit rund 10.000 chemischen Verbindungen, die verboten werden sollen, zu weitreichend ist.
Nein, die ist nicht so weitreichend. Zum einen ist es so, dass es weniger als die 10.000 PFAS sind, die in der EU auf dem Markt sind. Es trifft zu, dass es sehr viele PFAS gibt, aber viele von denen sind in der EU nicht auf dem Markt. Es sind wohl einige hundert oder also höchstwahrscheinlich weniger als 1.000, die auf dem Markt sind. Und das Verbot wird gerechtfertigt, weil diese Substanzen eine Eigenschaft teilen, gemeinsam haben, die sie sehr problematisch macht, und das ist ihre enorme Stabilität in der Umwelt. Die nennt man in der Umweltchemie auch Persistenz. Das heißt, die Stoffe sind stabil, werden in der Umwelt nicht abgebaut und deswegen akkumulieren sie sich und die Konzentrationen steigen über die Jahre und Jahrzehnte immer weiter an. Und das ist auch genau der Alarmpunkt hier, der zu diesem Verbotsvorschlag geführt hat.
Chemiekonzerne betreiben jetzt allerdings Lobbyarbeit, so muss man es sagen, gegen ein Verbot und fordern eine Differenzierung, dass nicht alle aus dieser Stoffgruppe toxisch sein sollen. Sie als Experte, der sich seit 15 Jahren mit dem Thema beschäftigt, was steckt dahinter, dass man das eben differenziert? Wie können Sie das vielleicht technisch mal erklären?
Ja, hinter dem Verbotsvorschlag steckt eben diese schon genannte Persistenz. Es trifft zu, dass die Toxizität, die Giftigkeit der Stoffe variiert, aber das Hauptproblem hier ist die Persistenz, die Stabilität. Denn die führt dazu, dass die Konzentrationen in der Umwelt und auch im Menschen oder im Trinkwasser immer weiter ansteigen und dann auch für Stoffe, die weniger toxisch sind, irgendwann doch eine Schwelle erreicht wird, wo sie eben dann doch toxische Wirkungen zeigen. Das heißt, die Argumentation über die Toxizität greift hier völlig zu kurz. Es geht um die Kombination der Toxizität mit dieser Persistenz. Und die Persistenz ist der zentrale Punkt und auch da, wo dieses Verbot eben ansetzt. Es ist durchaus möglich, das Verbot zu differenzieren. Wenn man sich diesen Beschränkungsvorschlag, so heißt das offiziell, anschaut, das sind einige hundert Seiten, da ist eine Tabelle drin von 25 Seiten, wo die einzelnen Anwendungsgebiete der PFAS durchdiskutiert werden und wo die Verfügbarkeit von Alternativen und die Wirkung eines Verbots genau untersucht werden. Das heißt, es wird nicht kurzsichtig einfach auf all diese Stoffe geschossen und die werden weggenommen, sondern es wird sehr differenziert argumentiert, welche weg können und welche auch noch gebraucht werden.
Dann gehen wir das doch mal vielleicht an. Also Industriekonzerne sagen jetzt, dass ganz vieles dann wegfallen würde mit so einem Verbot von PFAS. Also beschichtete Pfannen von Handys und auch Produkten aus dem Bereich erneuerbare Energien ist da die Rede. Was ist da dran?
Das ist, um es mal ganz deutlich zu sagen, reine Angstmacherei. Im Alltag wird man das Verbot als Konsument gar nicht bemerken. Und zwar deswegen, weil es für unzählige der PFAS-Anwendungen Alternativen gibt, und zwar schon lange, oft sind die schon lange auf dem Markt. Das heißt, zum einen kann man PFAS tatsächlich ersetzen, und zwar in sehr, sehr vielen Anwendungen. Und da, wo sie wirklich kritisch sind, dort sieht der Beschränkungsvorschlag auch kein Verbot vor.
Wo wäre das zum Beispiel?
Eben, das wäre zum Beispiel in der Halbleiterindustrie oder auch in der Fluorpolymer, in der Produktion. Das heißt, das wird wirklich systematisch untersucht und der Beschränkungsvorschlag erkennt natürlich all diese Bedarfe an. Das ist nicht, wie gesagt, nicht so, dass man da kurzsichtig und ohne Kenntnis der Sache ein Verbot plant, was die Industrie und die Gesellschaft zurückwirft in eine chemische Steinzeit, sondern das Verbot ist, oder der Verbotsvorschlag ist differenziert und er wird sich im Alltag nicht auswirken. Das kann man ganz klar so sagen. Gleichzeitig ist es so, dass er ein riesiges Problem adressiert. Es ist ja so, dass es einen Grund dafür gibt, dass der Vorschlag gemacht wird. Es ist ja nicht so, dass man gesagt hätte, wir überlegen uns mal, wie wir die Industrie jetzt irgendwie ausbremsen können. Sondern man will ein erhebliches Chemikalienproblem, von dem die ganze Bevölkerung betroffen ist, auf diese Art versuchen zu lösen.
Jetzt ist es ja so, dass PFAS gibt es schon seit Jahrzehnten. Warum ist das gerade jetzt aufgeploppt und jetzt so virulent?
Ja, das hat sich über die letzten Jahre sozusagen kumuliert. Das ist seit 20 Jahren in der allgemeineren Diskussion. Vorher hat man das irgendwie gar nicht wahrgenommen, obwohl die, genau wie Sie sagen, die Stoffe schon lange auf dem Markt sind. Und man hat jetzt eben gesehen, dass sie überall in der Umwelt vorhanden sind. Im Trinkwasser, in der Bevölkerung, sozusagen jeder Mensch in Deutschland hat PFAS im Blut. Und in großen Gebieten ist das Trinkwasser damit verunreinigt. Es gab eine Veröffentlichung eines Journalistenkonsortiums früher dieses Jahr im Februar, wo sie eine interaktive Karte mit mehr als 15.000 kontaminierten Standorten veröffentlicht haben. Und man sieht einfach, das Problem ist riesig, es ist flächendeckend und es wird uns auf Jahrzehnte beschäftigen, es wird sehr teuer und es wird auch starke Gesundheitsauswirkungen haben.
Womit rechnen Sie dann jetzt, was jetzt passieren wird nach dem angekündigten Verbot, nach dem Entwurf der EU-Kommission und nach der Intervention oder nach den Argumenten jetzt aus der Industrie?
Das ist sehr schwer vorauszusagen. Die Argumente der Industrie sind natürlich nicht überraschend und auch nicht neu. Ich denke, die wurden auch sozusagen vorausgesehen und werden ja auch, wie gesagt, schon in dem Beschränkungsvorschlag berücksichtigt. Und jetzt ist aber sehr unklar, wie das sozusagen das politische Spiel der Kräfte sich auswirken wird. Deswegen ist eine Prognose da sehr schwierig.
Martin Scheringer, Umweltchemiker von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Vielen Dank.
Ja, danke auch Ihnen. Das war wichtig und gut, dass Sie da nach diesen Sachen gefragt haben.
Wenn Sie die angesprochene Karte mal sehen wollen zu den PFAS-Stellen in Deutschland zum Beispiel, suchen Sie einfach PFAS-Karte und Tagesschau. Dort gibt es eine oder für Europa gibt es die auch zu sehen beim Guardian. Ich bin André Zanto, freue mich, dass Sie hier beim nächsten Mal wieder dabei sind in der Weltzeit. Ich kann noch verweisen auf die letzte Folge, die wir hatten, da geht es um die Wahl in Polen. Sehr interessant, mal zu horchen, was dort wahlentscheidend sein könnte. Bis dahin.